Hallo und willkommen. Schön, dass du heute dabei bist. Ich habe eine Frage an dich. Wann bist du heute Morgen aufgestanden? Ziemlich konkret und persönlich, oder? Ich habe noch eine andere Frage. Was hast du heute Morgen eigentlich so gemacht, als du aufgestanden bist? Wie sah so dein Morgen aus, deine Morgenroutine? Ich möchte mit dir heute ein interessantes Thema in der Bibel betrachten, was nicht so viele Leute studiert haben. Und bevor ich das tue und bevor wir zusammen Gottes Wort studieren, möchte ich dir kurz erklären, wie so theologische Camps oder Gruppen von Theologen oder Wissenschaftlern aufgebaut sind, okay? Beziehungsweise, ja, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt, die Bibel zu studieren. Wir haben auf der einen Seite, und ich vereinfache das jetzt einfach, um es kurz zu fassen, die, wie wir sie nennen, die Systematiker. Das sind die Menschen, die Gottes Wort betrachten, die sagen, okay, wo sind die großen Themen der Bibel? Wo sind die großen Bilder, die sich wie ein roter Faden durch das ganze Wort ziehen? Ja, man nennt sie die Systematiker, die Leute, die nach den systematischen Themen im Wort Gottes suchen. Dann haben wir auf der anderen Seite die Exegeten. Das sind diejenigen, die wirklich tief in das Wort hineingehen und anstatt das große Bild zu betrachten, sich anschauen, was steht im Detail? Warum hat Paulus gerade dieses Wort verwendet und warum nicht ein anderes? Wo hat er dieses Wort noch verwendet? Was bedeutet es noch und wieso ist das wichtig in diesem Kontext? Und wir sehen, dass wenn wir diese zwei Wege, die Bibel zu studieren, auf der einen Seite diese große systematische Einheit, auf der anderen Seite das kleine Detail, wenn wir das zusammenbringen, dann haben wir das, was wir heute ja, die Wahrheit nennen, die wir im Gottes Wort finden. Ich möchte heute mit dir über ein großes Motiv reden. Wir werden nicht, wie ich es sonst auch so sehr liebe, im Text forschen und versuchen herauszufinden, warum diese Wörter da stehen und was der Autor damit gesagt hat, sondern heute werden wir mal etwas anderes zusammen tun. Wir werden uns eines der großen Themen der Bibel anschauen. Und das ist nicht ein großes Thema, so vielleicht, wie du denkst, das Heiligtum ist oder vielleicht ein prophetisches Thema, sondern wir werden uns ein Thema anschauen, was vielleicht nicht so bekannt ist, doch aber ein roter Faden im Wort Gottes ist. Dieses Thema lautet früh aufstehen. Und jetzt wirst du vielleicht fragen, okay, früh aufstehen, was? Wie steht da was in der Bibel, dass man früh aufstehen soll? Gibt es Leute, die früh aufgestanden sind in der Bibel? Wie kann das eigentlich ein Thema im Wort Gottes sein? Ich möchte mit dir heute 5 Personen genauer betrachten, die die Gewohnheit hatten, früh aufzustehen. Und wir werden sehen, dass sich das wie ein roter Faden durch das Wort Gottes zieht. Und wir werden zusammen in den nächsten 20, 25, vielleicht 30 Minuten diese 5 Personen uns anschauen mit selektiven Bibelstellen. Wir werden wie Vögel über diese Passagen fliegen und im Vogelblick uns das Wort Gottes anschauen und diesen Faden verfolgen. Ich lade dich ein, dass du mit mir zusammen Gottes Wort aufschlägst. Bevor wir das tun, lasst uns zusammen ein kurzes Gebet sprechen. Himmlischer Vater, Herr, ich danke dir so sehr dafür, dass wir wieder jetzt dein Wort studieren dürfen. Bitte gib uns den Heiligen Geist, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest und dass wir gepackt werden von deinem Wort und von den Patriarchen und Propheten und von Jesus selbst, von dem wir heute lesen werden. Danke, Herr, dass du uns praktische Hinweise und Tipps in deinem Wort gegeben hast, wie wir heute als Christen leben dürfen. Ich bitte dich, dass du jetzt durch mich sprichst, in Jesu Namen. Danke ich dir dafür. Amen. Nun, die erste Person, über die wir reden wollen, ist Abraham. Ich lade dich ein, dass du mit mir aufschlägst. 1. Mose, Kapitel 9. 1. Mose, Kapitel 9 und, Entschuldigung, Kapitel 19. Und wir werden im Kapitel 19 uns Abrahams Geschichte an 3 verschiedenen Stellen anschauen, wo dieses Thema früh aufstehen drankommt. Das sind 3 Extremsituationen in Abrahams Leben, die du und ich vielleicht so noch nie erlebt haben und wahrscheinlich auch nie erleben werden. Dennoch sind sie in der Schrift drin und wir werden sehen, dass sie uns schöne Details mitteilen. Schlag mit mir auf, 1. Mose 19 und dort lesen wir Vers 27. Und Abraham machte sich früh am Morgen auf an den Ort, von wo er vor dem Herrn gestanden hatte. Und er blickte hinab auf die Fläche von Sodom und Gomorra und auf die ganze Fläche des Landes in der Ebene des Jordan. Und er sah und siehe, Rauch stieg vom Land auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Wow, das ist natürlich ein Vers, den wir jetzt aus dem Kontext nehmen und wir müssen natürlich wissen, was heißt das hier genau. Aber den ersten Punkt, den ich hier dir mitteilen möchte, ist, dass Abraham früh am Morgen aufstand und dann dorthin ging, um von dieser Oberfläche, ja, oder diesem kleinen Hügel, Berg, was es war, ja, Sodom und Gomorra zu betrachten. Was ist davor passiert? Abraham hat davor mit Gott geredet. Und Abraham hat Gott gebeten, diese Stadt oder die Städte nicht zu zerstören. Er hat gesagt, wenn da auch nur ein paar gerechte Menschen drin sind, 10 Stück an der Zahl, dann Gott hat ihm das Versprechen gegeben, okay, dann werde ich es nicht zerstören. Und wir sehen, dass das so die letzte Begegnung war zwischen Abraham und Gott. Und jetzt Abraham ist in dieser großen Erwartungshaltung, er weiß nicht genau, was passieren wird. Und er geht an diesem Morgen früh, sagt uns die Bibel, auf dieses Plateau und schaut sich an, was passiert ist. Und leider war es doch so, dass neben Lots Familie es keine gerechten Menschen in diesen Städten gab. Und deswegen Gott sie zerstören musste. Eine Extremsituation. Aber Abraham ist früh aufgestanden. Wir können die anderen Teile der Geschichte uns vielleicht an einem anderen Zeitpunkt anschauen, aber lasst uns jetzt ins nächste Kapitel gehen, um genau zu sein, 2 Kapitel später. Und du kannst mit mir aufschlagen, hier 1. Mose 21 und dort lesen wir einfach mal wieder so Vers 14. Und Abraham machte sich früh am Morgen auf und er nahm Brot und einen Schlauch Wasser und gab es der Hagar, legte es auf ihre Schulter und gab ihr das Kind und schickte sie fort. Okay, hier haben wir eine ganz andere Situation auf einmal, ja. Abraham ist dabei, der Hagar und ihrem Sohn Proviant mitzugeben, weil sie weggeschickt wird. Ja, und hier sind natürlich noch ganz andere Hintergründe im Spiel. Wir haben diese Familiensituation. Das gibt diesen Streit oder diese Probleme, ja, in Abrahams Familie. Und die Frage ist, was soll geschehen? Und Gott hat es klar gemacht, dass Hagar weggeschickt werden soll. Und so geht Hagar an diesem Teil sozusagen der Geschichte weg. Und Abraham steht wieder, und wir sehen dieses gleiche Wort, auch in der originalen Sprache, im Hebräischen steht, dass er früh am Morgen sich aufmachte. Ein Kapitel weiter steht Abraham wieder früh auf. Und diesmal lesen wir von einer nicht so schönen Geschichte. Gut, die 2 davor waren eigentlich auch nicht so schön, oder? Aber hier wird es noch krasser. 1. Mose 22 und dort Vers 3. Da machte sich Abraham, was steht bei dir in deiner Bibel, die nächsten Worte? Früh am Morgen auf. Scheint so, dass Abraham nicht nur in Extremsituationen die Gewohnheit hatte, sondern dass es sprichwörtlich eine Gewohnheit war von ihm, früh aufzustehen. Und er tat hier an diesem Tag Folgendes. Er sattelte einen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Und wenn wir das hören, dann wissen wir vielleicht schon, worum es geht in dieser Geschichte. Es geht um diese einzigartige und ernste Geschichte, dass Abraham seinen Sohn Isaak opfern soll. Und die Parallelen sind faszinierend. In Kapitel 21, Abraham trifft Vorbereitungen, Proviant fürs Leben, was er Hagar mitgibt. Auf der anderen Seite, Kapitel 22, diese Parallele, ja, dass Abraham jetzt Vorbereitungen für den Tod trifft. Großer Kontrast. Aber die Parallele, die ist da. Und die ist ganz deutlich zu erkennen an dem Wort, dass er sich früh am Morgen aufmachte. Das sind natürlich jetzt, wie ich gerade schon gesagt hatte, Extremsituationen. Ja. Aber wir sehen, dass nicht nur Abraham die Gewohnheit hatte, früh aufzustehen. Wir sehen, dass nicht nur Abraham diesen Drang hatte, gerade in Extremsituationen, aber anscheinend auch in Situationen, die vielleicht alltäglich vorkommen könnten für uns heute, die Gewohnheit hatte, früh aufzustehen. Und ich möchte mit dir jetzt die 2. Person anschauen von unseren 5 Personen, die Gewohnheit hatten, früh aufzustehen. Die 2. Person ist Mose. Mose wuchs in 2 verschiedenen Familien auf. Er erhielt die höchste zivile und militärische Ausbildung, um eines Tages Nachfolger zu werden in Ägypten, den Thron zu besteigen. Eigentlich ein unglaubliches Spektakel, wenn man sich das vorstellen würde, was Mose da erwartet hat. Aber eines Tages, er war ungefähr 40 Jahre alt, nahm er eigenständig Dinge in die Hände, die er nicht hätte in die Hände nehmen sollen. Denn Gott hatte einen Plan für ihn und für das Volk Israel. Aber Mose sah es vor, selbst Dinge in die Hand zu nehmen. Und dann machte er einen Fehler und dieser Fehler hatte Konsequenzen. Er musste Ägypten verlassen. Und wir lesen, dass er 40 weitere Jahre seines Lebens einen anderen Job hatte, ein anderes Zuhause hatte und dass er von seinem Land, dort wo er zuvor war, fliehen musste. Aber dann, nach diesen 40 Jahren, also Mose war jetzt 80, ja, er bekommt den Ruf von Gott, das Volk Israel aus der Sklaverei zu führen. Was hat das jetzt mit früher Aufstehen zu tun? Nun ganz einfach, wenn Gott zu ihm kommt und ihm diese Botschaft gibt, das ist eine Botschaft, das ist ein Ruf, auf den Gott ihn 80 Jahre lang, könnte man so sagen, vorbereitet hat. Das ist so sein Lebensruf, wenn man so will. Und dann kommt es wirklich so weit, dass Mose vor den Pharao tritt. Und wir lesen in der Bibel, dass der Pharao das nicht wollte. Könnte man sich denken, oder? Der Pharao wollte nicht, dass sein Volk, seine Sklaven sozusagen, das Volk verlassen und wegziehen. Und ich möchte mit dir deswegen aufschlagen, 2. Mose, Kapitel 7. 2. Mose, dem 7. Kapitel, lesen wir, dass Mose von Gott wieder eine Instruktion, eine Aufgabe erhielt, etwas zu tun, nämlich vor den Pharao zu treten. Aber nicht einfach nur so vor den Pharao zu treten, sondern es an einer bestimmten Uhrzeit oder Tageszeit zu tun. Kannst du es dir schon denken, oder? 2. Mose 7, Vers 15, da steht, geht morgen früh zum Pharao. Nicht morgen Nachmittag, nicht morgen Abend. Ja, es ist so, dass Gott zu ihm sagt, geh morgen früh zum Pharao. Siehe, er wird ans Wasser hinausgehen. Es scheint so zu sein, dass der Pharao auch eine Gewohnheit hatte, vielleicht morgens dort zu sein. Tritt ihm entgegen am Ufer des Nil, nimm den Stab, der sich in eine Schlange verwandelt hat, in deine Hand und sage zu ihm und so weiter und so weiter. Ja, also wir sehen hier, dass Mose wieder den Auftrag bekommen hatte von Gott, okay, früh morgens sollst du da hingehen und du sollst mit Pharao reden. Und wenn wir im Vers davor uns anschauen, wie der Pharao sich vorher verhielt, können wir uns schon denken, dass das nicht wirklich etwas war, was der Pharao wollte. Ja, also wir sehen hier, dass die Bibel uns beschreibt, dass der Pharao, dass sein Herz verstockt war. Und das ist etwas, was ja, sich hinauszieht, ja, oder hindurchzieht über die nächsten Kapitel. Deswegen sendet Gott diese Plagen. Und das ist jetzt die erste Plage, die jetzt uns vorgestellt wird in diesen nächsten Versen. Aber ich möchte wieder in der Vogelperspektive, wir erinnern uns, vorgehen zu einem anderen Punkt, und zwar in Kapitel 8, Vers 16. Dort lesen wir, und der Herr sprach zu Mose, mach dich, und wie, wann? mach dich morgen früh auf, sagt er. Tritt vor den Pharao. Das heißt, für die vierte Plage sollte Mose wieder hervorgehen, sich früher morgen mit dem Pharao treffen. Das geht sogar weiter, dass in der siebten Plage in 2. Mose Kapitel 9, Vers 13 wieder Gott zu Mose spricht und sagt, mach dich früh am Morgen auf, tritt vor den Pharao und sage zu ihm, so spricht der Herr, der Gott der Hebräer, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Und es scheint so, als wollte Gott, dass Mose am Morgen zum Pharao geht. Es scheint so, als sollten die wichtigen Dinge morgens erledigt werden. Überleg, was auf dem Spiel stand, wenn du dir diese Geschichte anschaust von Mose. Ja? Wenn wir Bewerbungsgespräche haben oder wenn wir wichtige Meetings haben oder Dinge in unserem Leben passieren, die uns wirklich am Herzen liegen, dann sehen wir zu, dass wir eine spezielle Zeit für sie reservieren. Und so ist es auch hier gewesen, dass als die Zukunft von Millionen von Menschen auf dem Spiel stand, Gott zu Mose gesagt hat, geh früh am Morgen zum Pharao. Nun, die dritte Person, die ich mit dir zusammen betrachten möchte, ist nicht so alt wie Mose. Und wir finden sie in 1. Samuel, dort Kapitel 17. Wir reden hier von David. David, und wir kommen natürlich, wir sind jetzt einige Jahre weiter gesprungen in der Geschichte und wir kommen zu einem Punkt, wo das Volk Israel aus Ägypten draußen ist, wo das Volk Israel jetzt einen eigenen König hat, nicht weil Gott es wollte, sondern weil sie es wollten. Und David wird uns vorgestellt. In den Kapiteln davor wird David zum König gesalbt, zur Überraschung von allen. Und dann kommt diese Szene, ja, wir sehen das hier in Kapitel, das ist Kapitel, also eigentlich Kapitel 16, ja, und dort Vers 14 und folgende, dass David zum ersten Mal beim König Saul ist und dass Saul diesen boshaften Geist hat, wie die Bibel es beschreibt. Das ist ganz hochinteressant, ja, dass die Bibel hier beschreibt, dass David zu Saul ging und Harfe spielte und dann der böse Geist verschwand. Aber wir wollen heute nicht Musik studieren oder diese Passage uns anschauen mit Musik in der Bibel, sondern wir wollen uns anschauen, was die Bibel sagt frühmorgens, ja, wie David sich frühmorgens verhalten hat. Denn es gibt auch eine weitere Situation, wo David frühmorgens aufgestanden ist. So wie auch die anderen, wie Mose und wie Abraham, okay? Und es ist eine Situation, die auch ziemlich extrem ist, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben hier dieses große Showdown in Kapitel 17, okay? Wir haben den einen Berg und den anderen Berg. Wir haben die Philister und wir haben die Israeliten. Und da ist es kurz davor, dass es zum Krieg kommt, zum Kampf zwischen diesen zwei Völkern. Und es ist so, dass auf diesen Bergen die Leute stehen und dann gibt es dieses Tal, was die Bibel uns beschreibt. Und dort wurde ein Philister hinuntergesandt, der ein Riese war. Wenn du in der Gemeinde groß geworden bist, dann weißt du, wie dieser Philister heißt. Die Bibel beschreibt ihn als Goliath. Dutzende von Kilos an Bronze, was er getragen hat, an Material, seine Ausrüstung. Wirklich beängstigend, könnte man sagen. Und er tritt hervor, Tag für Tag, und er fordert die Israeliten heraus, gib mir einen Mann, der gegen mich kämpft. Und anstatt dass Volk gegen Volk kämpft, will er, dass er gegen einen anderen Mann kämpft. Und der Sieger ist dann auch der Sieger des Volkes. Und das Volk darf oder hat in dem Sinne dann das andere Volk besiegt. Und so kommt es, dass David auf ganz wundersame Weise in dieses Spektakel hineingerät. Und an dem Tag, wo David den Riesen schlagen wird, ja, du kannst es jetzt schon erraten. Schaut euch an, was die Bibel sagt. Da stand er frühmorgens auf. Vers 20 in Kapitel 17. Da machte sich David des Morgens früh auf und überließ die Schafe einem Hüter. Ja, also er hatte vorher diese Instruktion bekommen, dass er für seine Brüder etwas erledigen sollte. Und er stand auf und er ging dahin und hat es dann getan. Und so war es dann so, dass er diese Gewohnheit anscheinend hatte, früh aufzustehen, hat es dann gemacht und plötzlich war er in diesem Spektakel drin. Ja? Und die Bibel beschreibt es dann später, leider haben wir jetzt nicht die Zeit, die ganze Geschichte zu lesen, aber sie beschreibt uns, dass in Vers 50 David mit der Schleuder und mit dem Stein den Philister überwand. Und er traf den Philister und tötete ihn. An dem vielleicht erfolgreichsten Tag in seinem Leben ist David früh aufgestanden. Vielleicht kennst du das. Vielleicht hast du es auch schon selbst erlebt, dass du erfolgreiche Tage hattest, auf die du zurückblickst. Und da war es dann einfach so, dass du auch die Entscheidung getroffen hast, früh aufzustehen. So wie Abraham, so wie Mose, so wie David. Und wir haben jetzt schon drei Personen betrachtet, wo das wirklich der Fall gewesen ist. In wichtigen Momenten in ihrem Leben, dort, wo sie größte Konzentration und den Heiligen Geist gebraucht haben, haben sie morgens mit Gott Zeit verbracht. Nun, die vierte Person, die wir uns anschauen wollten, und ich kann es schon verraten, die fünfte Person ist Jesus. Wie könnten wir dieses Thema studieren, wenn wir nicht Jesus auch studieren würden, ja? Aber die vierte Person, die wir uns vorher anschauen möchten, ist noch eine ganz andere Person, die auch wieder etwas älter war als David. Und diese Person ist Hiob. Ich lade dich ein, dass du mit mir die Bibel jetzt wieder aufschlägst. Wir gehen weiter in unserer Vogelperspektive und wir schauen uns jetzt einen weiteren Punkt an in Gottes Wort, wo es darum geht, dass ein Patriarch früher aufstand. Hiob, Kapitel 1. Und ich lese einfach mal, anstatt jetzt selbst über den Kontext zu reden, lasse ich einfach mal Gottes Wort reden und ich lese jetzt vor, was in Hiob 1, Vers 1 und folgendes steht. Es war ein Mann im Lande Uz. Sein Name war Hiob. Und dieser Mann war rechtschaffen und redlich und gottesfürchtig und mied das Böse. Interessant, wie Hiob hier vorgestellt wird, oder? Dass er ein gottesfürchtiger Mann ist und dass er versucht, das Böse zu vermeiden. Ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Und sein Besitz bestand aus 7000 Schafen und 3000 Kamelen und 500 gespannten Rinder und 500 Eselinnen. Und seine Dienerschaft war sehr zahlreich, sodass dieser Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Wow. Hiob wird uns hier als einen Patriarch vorgestellt, der nicht nur gottesfürchtig war und mit Jesus gewandelt ist, sondern der auch noch wohlhabend war, der reich war. Nun pflegten seine Söhne, Vers 4, hinzugehen und Gastmahl zu halten, der Reihe nach im Haus seines Jeden. Dazu sandten sie ihn und luden ihre drei Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und es geschah, Achtung, Vers 5, wenn die Tage des Gastmahls reihum umgegangen waren, da sandte Hiob hin und heiligte sie. Und was sind die nächsten Worte? Früh am Morgen stand er auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob sagte sich, vielleicht haben meine Söhne gesündigt und in ihrem Herzen Gott geflucht. So machte es Hiob all die Tage nach den Gastmählern. Interessant, oder? Dass in dieser Situation Hiob morgens aufgestanden ist und diese Gewohnheit hatte, früh aufzustehen. Und nicht nur das. Er hatte die Gewohnheit, Brandopfer zu geben. Mit anderen Worten, er hat mit Gott Zeit verbracht. Er hat darum gebeten, dass Sünden vergeben werden. Das ist Zeit, mit Gott zu verbringen im Gebet. Und hier natürlich hat er das getan, auch als Brandopfer, ja, um sich zu vergewissern, dass seine Söhne auch nicht gesündigt haben, beziehungsweise dass ihnen vergeben wird. Aber wir lesen hier ja in diesem letzten Teil, dass Hiob diese Gewohnheit hatte. Es steht hier, dass er es alle Tage machte nach den Gastmählern. Und dieser letzte Teil kommt im Original gar nicht vor. Also es ist alle Tage wieder so, hat es Hiob getan. Ja? Und wir können uns eigentlich schon denken, dass auch ein Patriarch wie Abraham und wie Mose, dass auch jemand wie David nicht einfach nur sich entschied, oh, jetzt nach 20 Jahren stehe ich mal wieder früh morgens auf. Nein, die Bibel beschreibt hier einen roten Faden, dass diese Menschen die Gewohnheit hatten, früh aufzustehen. Und ich finde das so faszinierend, ja, weil in diesem Teil wird nicht nur beschrieben, dass sie einfach nur früh aufgestanden sind. Es gibt ja viele Leute, die in der Welt heute früh aufstehen. Wenn du einmal die Zeit nimmst und vielleicht recherchierst im Internet, dann wirst du sehen, dass viele erfolgreiche CEOs und Geschäftsführer der großen Unternehmen früh aufstehen. Und ich habe mal mir Zeit genommen und wirklich recherchiert, was machen diese Leute eigentlich morgens. Da gibt es Menschen, die stehen um 4 Uhr, 4.30 Uhr, 5 Uhr morgens auf. Wie verbringen sie ihren Morgen? Was gibt ihnen Kraft für den Tag? Und ich muss sagen, die Resultate, was ich gefunden habe, sind einfach nur erschreckend. Da gibt es Menschen, die große Firmen führen und die früh morgens aufstehen, um was zu tun? Um E-Mails zu lesen. Um Kaffee zu trinken. Und den Börsenkurs sich anzuschauen. Als würde das einem Kraft geben im Morgen. Da gibt es andere, die gehen laufen, die gehen joggen. Ja, das ist schon mal besser. Aber wie viel mehr, wenn nicht schon diese Menschen verstanden haben, dass morgens etwas Besonderes am ganzen Tag so vorhanden ist, was wir nutzen dürfen. Wie viel mehr sollten wir als Christen, gerade weil dieser rote Faden sich durch die Bibel zieht, auch morgens früh aufstehen? Und nicht nur das, ich möchte weitergehen und hier sagen, wir sollen es wie Hiob tun, nicht Brandopfer bringen. Diese Zeit ist vorbei. Nein, wir dürfen zu Jesus kommen, jeden Morgen und Zeit mit ihm verbringen. Das ist das, was Hiob tat, was er auf Jesus hin zeigte und was wir heute persönlich im Gebet mit dem Heiligen Geist machen dürfen. Wir dürfen Jesus jeden Morgen neu begegnen. Nun, wir waren jetzt nur im Alten Testament. Und ich hatte schon angedeutet, dass wir nach diesen 4 Personen, die wir jetzt uns angeschaut haben, uns auch Jesus anschauen werden. Und das möchte ich jetzt mit dir gemeinsam tun. Ich lade dich ein dazu, das Johannesevangelium aufzuschlagen und dort Kapitel 8 mit mir zu lesen. Wir lesen Johannes und dort Kapitel 8. Das ist kurze Einführung. Kapitel 7 beschrieb, wie Jesus zur Zeit des Laubhüttenfestes gepredigt hat. Da gibt es diese interessante Bemerkung, dass Nikodemus auftaucht am Ende dieses Kapitels und dass er zum ersten Mal aufsteht vor anderen und sich gegen die Pharisäer stellt, gegen seine Arbeitskollegen, seine Freunde, die Menschen, die ihm eigentlich so wichtig waren, und sich ausspricht für Jesus. Aber dann passiert Folgendes. Die Bibel beschreibt uns in Kapitel 8, wie Jesus eine Gewohnheit hatte. So sagt sie in Kapitel 8, Vers 2, früh morgens aber kam er wieder in den Tempel Und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Mit anderen Worten, Jesus hatte die Gewohnheit, früh aufzustehen und in die Synagoge zu gehen, um zu lehren. Und das ist etwas, was Jesus nicht nur nach dem Laubhüttenfest getan hat, sondern die Bibel sagt uns, er hat es wieder getan. Er hat es wieder und wieder getan. Wir sehen hier wieder diese schöne Gewohnheit, die Jesus hatte. Und man kann sich natürlich jetzt fragen, was genau hat Jesus gemacht am Morgen? Vielleicht hast du schon mal ein paar Bibelverse gelesen, die beschrieben haben, dass Jesus morgens gebetet hat, dass er vielleicht die Nacht im Gebet verbracht hat. Kommt dir das bekannt vor? Wir wollen das zusammen lesen. Das ist gar nicht so fremd und so ja, falsch oder vielleicht ja, einfach fremd für uns heute. Das ist etwas, was wir heute auch tun dürfen. Und ich möchte dich einladen, dass wir da zusammen ins Lukas-Evangelium zurückgehen und einfach, wir haben ja gesagt, dass wir etwas springen heute, einfach zu Vers 1 gehen. Ich möchte dort den ersten Vers mit dir lesen. Da steht in Lukas 11, Vers 1, dass Jesus betete und dann kamen seine Jünger zu ihm, denn er hat gebetet. Sie haben das gehört, sie waren ja die ganze Zeit bei ihm, mehr oder weniger. Und sie haben ihn gefragt, wie sie beten dürfen. Und wir lesen das zusammen. Und es geschah, als er, Jesus, an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Okay, also anscheinend war es so, dass Jesus die Gewohnheit hatte zu beten. Und warum, könntest du dich jetzt fragen, natürlich als aufmerksamer Leser, warum gehen wir jetzt davon aus, dass Jesus das am Morgen gemacht hat? Es kann auch sein, dass das irgendwann am Tag war, abends, in der Nacht oder am Mittag oder so. Ich möchte dazu einfach noch ein paar Kapitel zurückspringen im Lukas-Evangelium und mit dir Kapitel 6, Vers 2 anschauen. Kapitel 6, Vers 2 sagt Folgendes. Einige der Pharisäer aber sprachen zu ihnen, warum tut ihr, was am Sabbat nicht zu tun erlaubt ist? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr auch dieses nicht gelesen, was David tat, als ihn und die, die bei ihm waren, hungerte? Das ist ja diese Stelle, wo Jesus über den Sabbat gefragt wird und es gab diese große Frage, ja, was darf man tun, was darf man nicht tun am Sabbat? Aber schaut euch Vers 12 an. Nachdem das passiert ist, hat Jesus eine wichtige Entscheidung treffen müssen. Und wir sind chronologisch jetzt noch vor Kapitel 11, na klar, wir sind auch vor dem Johannesevangelium, was wir gerade gelesen haben. Wir lesen hier, dass Jesus die 12 Apostel beruft. Eigentlich eine so wichtige Entscheidung, ist doch klar, dass man darüber beten muss. Aber schau dir an, was Jesus gemacht hat. Vers 12, und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu was zu tun? Um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. In den vielleicht wichtigsten Situationen hat Jesus nicht einfach nur 5 Minuten mal morgens gebetet, so wie wir das vielleicht kennen. Ja? Oh nein, ich muss schnell zur Arbeit, ich bete noch ein bisschen, lese noch ein paar Verse, okay, jetzt habe ich es abgehakt und jetzt kann ich weiter. Nein, ein stressiger Morgen ist nicht das, was Jesus möchte. Ein stressiger Morgen ist nicht das, was Abraham und Mose hatten, was David gepflegt hat, was auch Hiob gemacht hat jeden Morgen. Nein, das ist nicht das, was Gott möchte. Gott möchte, dass wir morgens früh zu ihm kommen und mit ihm Zeit verbringen. So richtig Zeit verbringen. Nicht einfach mal so 5 Minuten und ja, jetzt habe ich wieder meine Checkliste abgehakt für heute, sondern wirklich mit ihm in Kommunikation treten, in Verbindung treten und sein Wort studieren und ihn besser kennenlernen. Der Grund, wieso Abraham nicht diese Bibel gelesen hat jeden Morgen, ist, weil sie noch gar nicht gab. Der Grund, wieso David nicht seine Elberfelder Übersetzung genommen hat und dort Wörter angestrichen hat jeden Morgen, ist, weil er sie noch gar nicht hatte. Damals gab es Überlieferungen, Geschichten wurden mündlich überliefert und auswendig gelernt. Es gab dann Schriftrollen, die überliefert wurden und überbracht wurden, sodass man lesen konnte. Aber wir haben heute das wunderbare Privileg, diese ganze Botschaft des Evangeliums in einem zu haben, das Wort Gottes. Und warum sollten wir, wenn Sie es damals auch schon getan haben, nicht viel mehr auch jetzt, heute und morgen und jeden Tag darin hinein abtauchen und Gott wirklich erfahren, Gott jeden Morgen neu erleben? Jesus hat das Gebet genutzt, jeden Morgen, weil es ihm die Kraft gegeben hat, die er brauchte für den Tag. Und ich Ich möchte jetzt diese Zusammenfassung dieser fünf Personen beenden, diesen Flug, den wir gemacht haben, diesen Vogelflug, ja, über diese Patriarchen und über Jesus. Ich möchte jetzt mit dir zusammen es ganz praktisch werden lassen. Und darüber nachdenken, was kannst du und was kann ich, was können wir jeden Morgen tun, um Gott wirklich neu zu erleben? Nun, wir haben jetzt schon gelernt in diesen ersten paar Minuten, ja, dass früh aufstehen anscheinend sinnvoll ist. Ich meine, die Bibel beschreibt, es ist nicht ohne Grund, dass Abraham früh aufstand, dass Mose früh aufstand. Übrigens, ich hatte jetzt nur 5 ausgewählt, ja. Es gibt noch so viele Stellen in der Bibel, 36 im Alten Testament, 4 im Neuen Testament, wo genau das gleiche Wort beschrieben wird, früh am Morgen. In der King James Version ist es early in the morning, ja. In den Originalsprachen sieht man diesen Faden, der sich durchzieht. Und ich glaube, das ist Grund genug für uns, heute früh aufzustehen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, Vincent, ich kann nicht so gut früh aufstehen. Ich bin einfach eine Nachteule. Und mir fällt es einfach schwer. Ich komme vor 10 Uhr nicht aus dem Bett. Vielleicht ist es ja so bei dir. Wusstest du, dass die Wissenschaft mittlerweile herausgefunden hat, dass wir unsere körperliche innere Uhr, so sagt man ja, unsere innere Uhr, bis zu 2 Stunden nach vorne verstellen können, ohne Probleme? Es ist nur eine Gewohnheitssache. 2 Stunden. Mit anderen Worten, wenn du es nicht schaffst, früher als 7 Uhr aufzustehen, dann kannst du theoretisch auch um 5 Uhr aufstehen. Und wenn die Wissenschaft es sagt, wenn es die Experimente gezeigt haben, wie viel mehr kannst du es tun mit Gottes Hilfe, wenn du dafür betest und sagst, Herr, bitte weck mich auf morgens früh. Ich hatte mal eine Schwester in der Gemeinde, die zu mir kam nach einer Konferenz, wo ich gesprochen hatte, und die meinte zu mir, ja, es ging auch um Morgenandacht. Sie meinte, ja, sie hat angefangen zu beten, Herr, bitte weck mich auf morgen früh, ja, und sie war plötzlich wach um, ich weiß nicht mehr, vielleicht 4 Uhr morgens oder 4:30 oder was für eine Uhrzeit das auch war, ja, und ich denke, dass diese Erfahrung eine ist, die wir alle machen dürfen. Gott liebt es, mit uns Zeit zu verbringen, und wenn er weiß, dass wir es auch wollen, wenn er weiß, dass wir dafür beten, früh aufzustehen, mit ihm Zeit zu haben, dann wird er das erhören. Nun, neben dieser Idee, früh aufzustehen, diesem roten Faden, den wir uns angeschaut haben, gibt es in der Bibel natürlich auch die Betonung des Gebets. Wir haben das mit Hiob schon angeschnitten, aber mit Jesus wird es dann ganz deutlich, dass er morgens viel gebetet hat. Wir lesen in Kommentaren, dass Jesus teilweise Stunden vor Sonnenaufgang zu dem Vater im Gebet ging. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir morgens uns die Zeit nehmen zu beten. Ich möchte dich jetzt fragen, wann hast du das letzte Mal wirklich gebetet? Ich meine jetzt nicht einfach mal so ein paar Minuten. Ja, bitte sei mit meiner Familie und bitte segne mich im Laufe des Tages und so weiter. Ja, das sind gute Gebete. Sie dürfen wir beten. Ich mache es auch so, dass wenn ich aufstehe, das ist eigentlich das Erste, ich versuche immer, das Erste, was ich morgens mache, soll ein Gebet sein. Kurzes Gebet zu Gott, ihm den Tag in die Hände legen und dann lege ich los. Aber die richtigen Gebete, die, wo man mit Gott wirklich eins wird und ihn spürt, das sind nicht einfach nur die 2-Minuten-Gebete. Und so möchte ich jetzt mit dir 2 dieser 5 Säulen, so wie ich sie beschreibe, eines erfolgreichen Morgens betrachten, okay? Wir haben 5 Säulen, auf der jeder erfolgreiche Morgen steht. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du wie ich und du hast vielleicht schon mal das ein oder andere Buch der Selbsthilfe, Self-Help-Books, ja, so heißen sie ja, gelesen, wo diverse Autoren und Bestseller darüber schreiben, dass es so wichtig ist, früh morgens aufzustehen, um erfolgreich zu sein und so weiter und so weiter. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Ich möchte mit dir auch diese 5 Säulen betrachten, aber jetzt in diesem Kontext wirklich nur 2 beleuchten. Ja, diese 5 Säulen, kann man ja kurz sagen, das ist das Gebet, das ist das Bibelstudium, das ist die Motivation, dass du dich morgens motivierst, dass du wach wirst. Ich mache das immer so, dass ich mich morgens motiviere, dass ich 10 Dinge aufschreibe, 5, für die ich dankbar bin und 5, die ich am Tag erledigen möchte. Aber da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was du tun kannst. Ja, das ist also die 3. Säule, Gebet, Bibelstudium, Motivation. Die 4. Säule wäre dann Sport oder Bewegung. Wir haben als Christen eine wundervolle Botschaft, dass wir uns gesund ernähren sollen und gesund leben dürfen. Und ich denke, das geht über die Ernährung hinaus. Ja, wir haben eine schöne Natur, trotz der sündhaften Welt, in der wir leben. Und Gott lädt uns ein, morgens Zeit mit ihm auch in der Natur zu verbringen. Nicht nur am Sabbat, nicht nur am Wochenende, sondern jeden Tag. Und wenn es vielleicht draußen nicht geht, wenn die Umstände es nicht möglich machen, dann lade ich dich ein, dass du es mal ausprobierst. Und wenn du gerade morgens nicht wach wirst, weil dein Kopf noch nicht so da ist, dass du vor dem Bibelstudium einfach in Stille vielleicht mal einen Spaziergang machst und dass dein Körper wach wird. Und dann kannst du noch besser beten und noch besser Gottes Wort studieren. Denn Gott möchte nicht, dass du während des Gebets oder während des Bibelstudiums einschläfst. Ist doch klar, oder? Das wäre die vierte Säule. Die fünfte Säule wäre Frühstück. Denn genauso wie wir eine geistliche Nahrung morgens brauchen, so brauchen wir auch eine sprichwörtliche, körperliche Nahrung sozusagen. Und deswegen lege ich persönlich mal großen Wert auf ein gesundes und ausgewogenes Frühstück. Nicht einfach mal so ein Brot hin und her, zwischendurch meine ich, sondern wirklich, dass man satt wird und dass man den Tag starten kann. Dann hat man die Energie, die man braucht. Und ich möchte jetzt mit dir in diesen letzten verbleibenden Minuten einfach nur die zwei Säulen des Gebets und des Bibelstudiums betrachten. Das Gebet ist etwas, was eine Gewohnheitssache werden kann. Und ich habe dich eben schon gefragt, ich habe mich persönlich schon oft gefragt, wann hast du das letzte Mal wirklich zu Gott gebetet? So richtig mit ihm gesprochen über dein Leben, was du erlebt hast, über deine Aktivitäten, wie es dir persönlich geht, wie du dich in deinem innersten Herzen fühlst. Ich lade dich ein, dass du das auch probierst. Dass du morgen vielleicht mal eine halbe Stunde früher aufstehst und wirklich auf die Knie gehst und betest. Ich persönlich singe dann immer ein kleines Lied des Gebets vorher, um mich in diese Stimmung reinzukommen. Es ist ein schönes Lied, was wir in meiner Gemeinde vor einem Hirtengebet immer spielen. Und ich singe das und dann gehe ich auf die Knie und dann bete ich zu Gott. Und ich habe eine Gebetsliste. Wenn du noch keine hast, dann lade ich dich ein, dass du auch eine startest mit Namen, Leuten, für die ich beten möchte. Lass uns über die Familie hinausgehen. Lass uns anfangen, für unsere Feinde zu beten, für die Menschen, die uns nicht so am Herzen liegen, im fleischlichen Sinne, für unsere Politiker, für die Menschen da draußen, die vielleicht nichts von dir wissen wollen oder von Gott wissen wollen. Und ich denke, dass wir das auch zur Gewohnheit machen können. Ellen White schreibt in diesem berühmten Buch, Der große Kampf, The Great Controversy im Englischen, auf Seite 622 sagt sie, dass wir es zur Gewohnheit machen sollen, Gott zu vertrauen. Nun, im Kontext heißt das, im Kontext dieses Kapitels, es geht um diese Zeit des Trübsals, ja, in der Prophetie, das, was vor uns steht, dass wir beten dürfen, so wie Jakob gebetet hat. Mit Gott ringen und wirklich mit ihm Zeit im Gebet verbringen können. Wenn wir das zur Gewohnheit machen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerin, dann haben wir Gott jeden Morgen neu erlebt. Das ist doch wunderbar, oder? Das ist doch das, was Gott möchte, dass wir täglich zu ihm im Gebet kommen. Nun, weiteres Zitat, was ich dir mitgeben möchte, was mich persönlich sehr angesprochen hat, ist, dass die gleiche Autorin Ellen White in dem Buch Gebet sagt, im englischen Seite 83 ist es, dass der ganze Himmel offen steht für den Mann oder die Frau des Gebets. Das ist doch wunderschön, ja? Ein Versprechen, dass Gott die Segnungen des Himmels ausschütten möchte auf uns und was wir tun dürfen dafür ist beten. Wir dürfen beten für den Heiligen Geist, dass er uns erfüllt, dass wir jeden Tag alles neu Jesus hingeben werden. Und wenn du es noch nicht getan hast oder wenn es vielleicht wieder eine Weile her ist, dann lade ich dich ein, es gleich morgen zu probieren. Nur 20 Minuten, eine halbe Stunde früher aufstehen. Gott schert sich nicht so sehr um die Tatsache, wie viele Minuten du im Gebet verbringst. Es geht darum, dass du ihn wirklich erlebst. Wenn es eine halbe Stunde sein soll, wenn es eine Stunde sein soll, wenn es länger sein soll, dann ist es so. Aber es geht darum, dass du persönlich mit Gott intim reden darfst. Denn das wünscht er sich so sehr von dir. Ich erinnere mich da an Geschichten, die wirklich kraftvolle Zeugnisse waren. Geschichten, wo Missionare, als sie nicht mehr weiter wussten, auf die Knie gefallen sind und 4 Stunden lang gebetet haben. Ein deutscher Missionar in Kenia zum Beispiel. Ich erinnere mich an mein persönliches Leben, wo ich vor Prüfungen stand und wo ich wusste, ich schaffe das nicht aus eigener Kraft. Und ich bin in Tränen zusammengebrochen und habe gebetet. Das waren die Momente, die mein Leben verändert haben, die meine Beziehung mit Gott verändert haben. Gebet verändert Leben. Ich lade dich ein, dass du es auch probierst. Steh ein bisschen früher auf morgen und verbringe Zeit im Gebet. Nun, Die andere Säule, von der wir geredet haben, war das Bibelstudium. Ich möchte abschließend noch ein paar Worte zum Bibelstudium sagen, wie du es wirklich ganz praktisch schaffen kannst, dieses Wort besser zu studieren. Natürlich könnte man darüber eine ganze Serie drehen und erklären, was es wirklich für sinnvolle Prinzipien und Tipps gibt, die du anwenden kannst, die wir heute anwenden können. Aber ich möchte es bei ganz einfachen, praktischen 7 Tipps lassen, also 7 praktische Tipps, die du morgen, die ich morgen anwenden können, damit wir Gott neu erleben. Ich muss dazu sagen, dass die Art und Weise, wie wir jetzt gerade an die Bibel herangegangen sind, nicht die ideale Art und Weise ist, wie ich es dir empfehlen würde, die Bibel zu studieren. Das sind Dinge, die schaut man sich an, wenn man mehr Zeit hat, wenn man einen groben Überblick über das ganze Thema hat und genau weiß, welche Bibelstellen diese Worte enthalten, dann kann man im Vogelblick über diese Passagen fliegen. Aber ich lade dich ein, dass du dir einen Text vornimmst und diesen wirklich studierst. Vielleicht dauert es länger, vielleicht sollst du diesen Text nicht nur einen Tag oder zwei studieren, vielleicht nimmst du dir einfach mal eine Woche oder 2 Wochen Zeit, um wirklich diesen Text zu verstehen. Tipp Nummer 1, wie du Gott jeden Tag neu erleben kannst im Bibelstudium, ist, dass du Fragen stellen darfst. Stell Fragen an den Text, wie sieht's aus, warum ist das so, wer ist da dabei, warum heißt das so, wo ist dieses Geschehen gerade und so weiter und so fort. Tipp Nummer 2 ist, dass du dir dann Buntstifte nimmst, so habe ich das persönlich gemacht und mache es auch noch jeden Tag so, und dann dir Wiederholungen im Text markierst und dementsprechend verstehen kannst, wo Sachen wieder auftauchen. Das dritte, was ich dir empfehlen würde, Tipp Nummer 3, sobald du es wirklich gesehen hast, auch farblich, wie es im Text aussah, deswegen empfehle ich dir wirklich, dass du dir eine Bibel holst und das nicht auf deinem Handy liest, denn auf dem Handy kann man diese Sachen nicht so schön sehen. Ja, dann kannst du Schlüsselwörter erkennen. So wie gerade die Phrase früh am Morgen, die wir uns angeschaut haben in diesem Studium, ein Schlüsselwort war, was sich durch die Bibel gezogen hat und eine Verbindung war, die wir gefunden haben zwischen den verschiedenen Geschichten. Schau dir an, was diese Schlüsselwörter bedeuten. Warum steht dieses Wort gerade da und nicht woanders? Wo kommt es vielleicht noch vor? Erinnerst du dich irgendwo an eine Passage, wo du es gelesen hast? Diese Schlüsselwörter findet man oft basierend auf Wiederholungen. Der nächste Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, dass du nach Strukturen schaust. Wenn du also deine Bibel genommen hast und du hast dir die Wiederholungen markiert und du hast dir vielleicht dann Schlüsselwörter aufgeschrieben, dann schau an, ob Schau den Text an und schau, ob es vielleicht eine Struktur gibt in diesem Text. Es gibt ja 2 ganz große, wichtige Strukturen in der Bibel. Das ist einmal der Chiasmus, also wo sich die Parallelen in der Mitte treffen und dann der Höhepunkt in der Mitte ist. Und dann gibt es die parallele Struktur, könnte man sagen. Ja, also, dass sich das eine und das andere so wiederholt und parallel verläuft. Vielleicht findest du Dinge, die auch auf Strukturen hinweisen. Und das ist etwas, wie man dann den Text besser verstehen kann. Denn wenn man weiß, okay, das kam davor und es kommt hier wieder vor, dann möchte uns ja der Autor etwas sagen, denn nichts in diesem Wort ist einfach nur per Zufall da. Tipp Nummer 5, wie du die Bibel studieren darfst. Schau dir den Kontext an. Schau dir den Kontext der Passagen an. Wenn du eine Bibelgeschichte aufschlägst. Ich nehme jetzt mal ein krasses Beispiel. Ja? Wenn du jetzt Hesekiel 4 aufschlägst, du kannst es ja vielleicht mal machen, wenn du eine Minute Zeit hast, und dann schau dir mal an, was in diesem Kapitel steht. Und dann liest du vielleicht Vers 12 und dann denkst du so, oh, das ist ja richtig ekelhaft, was da steht. Da redet man, das ist von Menschenkot und so weiter die Rede. Und du denkst dir, was ist denn hier los? Ja? Wenn wir das nicht im Kontext betrachten, dann hat die ganze Passage gar keinen Sinn. Und dann verdrehen wir Gottes Wort und dann missbrauchen wir Gottes Wort. Das ist nicht so, wie wir die Bibel studieren dürfen. Wir sollen im Kontext Gottes Wort studieren und wir werden jetzt in diesem Beispiel, jetzt nochmal, um das Beispiel zu Ende zu führen, ja, von Hesekiel 4, wir werden dann sehen, wenn wir das ganze Kapitel lesen, dass es um eine ganz spezifische Prophetie geht, die der Prophet von Gott bekommen hat und dass er sich auf die eine Seite drehen soll, auf die andere Seite drehen soll, dass er die Aufmerksamkeit des Volkes Gottes unbedingt gewinnen soll. Und deswegen denkt sich Gott diese verrückten und teilweise komischen Dinge vielleicht auf den ersten Blick aus, um die Aufmerksamkeit von dem Volk zu bekommen, was er so sehr liebt. Also der Kontext ist super wichtig. Wir sehen auch, dass Bibelpassagen immer Anspielungen haben. Und das wäre jetzt Tipp Nummer 6. Ja? Wir sind jetzt schon beim Tipp Nummer 6 angelangt. Ich wiederhole es einfach nochmal. Wir haben also die eine Tatsache, dass wir Fragen stellen dürfen. Wir dürfen Markierungen wiederholen. Wir können Schlüsselwörter im Text finden. Und das weist dann auf Strukturen hin in dem Text, die wir uns anschauen können. Und der Kontext, das ist Tipp Nummer 5, ist super wichtig. Und Tipp Nummer 6 wäre, dass wir Anspielungen finden dort, wo sie sind. Jesus in einem Boot mit einem Sturm. Das hört sich doch interessant an, das kenne ich doch irgendwoher. Stell dir immer die Frage, wenn du Gottes Wort studierst, an was erinnert mich das? Ein Boot, ein Sturm, das klingt doch wie Jona, oder? Ein Mann, der Träume hat und Träume deutet, Daniel, das klingt doch wie Josef. Natürlich, um das zu verstehen, muss man die Bibel vielleicht einmal durchgelesen haben oder wenigstens die Geschichten der Bibel relativ gut kennen. Aber ich lade dich ein, das zu tun, falls du es noch nicht getan hast, und so dann Anspielungen zu finden auf andere Passagen. Weißt du, was ich persönlich gemacht habe? Das ist faszinierend zu sehen, ja? Ich bin so begeistert davon. Du kannst dir diese Passagen anschauen, diese Anspielungen, dann nimmst du dir die beiden Geschichten vor und dann studierst du sie parallel und du schaust dir an, okay, wo sind die Gemeinsamkeiten und wo sind die Unterschiede? Und du siehst, dass alles wirklich mit Intention geschrieben wurde und dass hinter jedem Detail ein Schatz steckt, den wir ausgraben dürfen. So können wir, so kannst du, so kann ich, so können wir Gott jeden Morgen neu erleben. Tipp Nummer 7 ist vielleicht der wichtigste Tipp von allen. Wir müssen nach Jesus schauen im Text und nach dem Plan der Erlösung. Wir haben uns Patriarchen, Propheten heute angeschaut, teilweise, ja. Wir haben uns angeschaut, jemand wie Abraham, jemand wie Mose, jemand wie David, jemand wie Hiob. Und all diese Studien, Anleitungen, diese Geschichten, diese ganzen Erzählungen weisen auf Christus und den Erlösungsplan hin. Da ist ein Josef, der sein Volk befreit von der Sklaverei. Oder von dem Hunger, sollte ich besser sagen. Und Mose, der ein Volk befreit von der Sklaverei. Ja, das sind doch Anspielungen auf Christus, der uns von der Sünde befreit. Und wir sehen, dass dieser rote Faden, Jesus Christus selber, sich als der größte rote Faden, wenn ich das so sagen darf, ja, durch die Bibel hindurchzieht wie nichts anderes. Und dass wir jeden Morgen in jeder Geschichte, in jedem Vers, in jeder Passage, in jedem Kapitel, in jedem Buch nach Jesus Christus schauen dürfen. Denn er ist der Anfang und das Ende. Er ist die Erzählung, auf die alle anderen Erzählungen hinweisen. Er ist das Wichtigste, was wir jeden Morgen erleben dürfen. Sonst hat die ganze Sache, also die ganze Idee, morgens früh aufzustehen, morgens zu beten, morgens die Bibel aufzuschlagen, eigentlich gar keinen Sinn. Wenn wir Jesus verfehlen, dann hat es keinen Sinn. Lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, ich lade dich ein, dass du morgen schon Jesus und Gott neu erleben kannst und wirst, indem du früh aufstehst. Ein Thema, was wir uns heute angeschaut haben, was vielleicht so banal und so einfach ist, dass du sagst, das habe ich ja schon längst gemacht. Vielleicht ruft dich Gott auf, noch ein bisschen früher aufzustehen. Und dass du darüber hinaus Gebet und Andacht in deine Morgenroutine einbindest. Das ist das, was dir Kraft gibt, jeden Morgen. Das ist das, was dir Freude gibt, jeden Tag aufs Neue. Das ist das, was dir Frieden gibt, dass egal, was für Probleme und Prüfungen kommen, dass du weißt, du hast deinen Anker fest in Jesus Christus. Das ist das, was du brauchst jeden Morgen, was ich brauche jeden Morgen. Wir dürfen in die Fußstapfen derer treten, von denen wir gerade gelesen haben. Wir dürfen in die Fußstapfen von Abraham treten, von Mose, von Josua, war auch jemand, der früh morgens aufgestanden ist, von Jakob, von all diesen patriarchischen Propheten, von David, ja, von Jesus selbst, von den Aposteln, von den Jüngern, würde ich sagen, ja, die das auch getan haben, dann von den Leuten in den Jahren nach Jesu Tod, als die Gemeinde wirklich aufwuchs und die Zahlen stiegen und die Christen mehr wurden. Wir dürfen uns ein Beispiel nehmen und in die Fußstapfen treten von Reformern, wie zum Beispiel Martin Luther, der gesagt hat, ich habe so viel zu tun am Morgen oder am Tag, dass ich morgens 3 Stunden lang bete. Wir dürfen in die Fußstapfen treten von adventistischen Pionieren wie Ellen White, die um 4 Uhr morgens aufgestanden sind, um Zeit mit Gott zu verbringen und die Zeugnisse für die Gemeinde zu schreiben. Das sind die Fußstapfen, die Gott für uns bereitgelegt hat. Und was für tolle Fußstapfen sind das? Ich möchte dich einladen, dass du das morgen schon probierst. Natürlich heißt es auch, dass wir abends vielleicht nicht mehr so spät ins Bett gehen dürfen. Natürlich heißt es auch, dass wir abends vielleicht ein bisschen weniger Social Media oder Fernsehen oder Zeitung oder was wir auch immer machen oder Telefonie, was auch immer wir benutzen oder unsere Zeit mit verbringen, dass wir das tun dürfen und dass wir dafür die Kraft haben, morgens früh aufzustehen und Gott jeden Morgen neu zu erleben. Ich lade dich ein, dass wir zusammen beten, dass Gott uns die Kraft dafür gibt, ihn jeden Morgen zu erleben. Lass uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr dafür, dass du uns in deinem Wort Beispiele gegeben hast, durch die ganze Bibel hinweg, dass es sich lohnt, früh aufzustehen. Die Gewohnheit zu haben, dir jeden Tag neu zu vertrauen, dich jeden Tag neu im Gebet und im Bibelstudium zu erleben. Herr, wir haben so viele Schätze in deinem Wort. Mehr als Mose und Abraham, mehr als David und mehr als Hiob. Sogar mehr als Jesus, der das Alte Testament hatte. Wir haben so viel, was wir studieren dürfen, Herr. Gib uns das Verlangen, gib uns die Motivation, gib uns die Kraft und gib uns die Freude daran, es täglich zu tun. Denn du, Herr, lädst uns ein, mit dir in Verbindung zu treten. Und wir möchten heute aufs neue Ja sagen zu dieser schönen Routine, zu diesem schönen Morgen, zu dem du uns einlädst, zu dem wir kommen dürfen. Mit dir zusammen in dein Licht, mit dem Heiligen Geist zusammen den Tag starten. Danke, Herr, für dieses tolle Privileg. Danke für diese ganzen Beispiele in deinem Wort, dass wir dich neu erleben dürfen und dass du uns diese Dinge gezeigt hast. Ich bitte dich, dass wir diese Dinge ernst nehmen, dass wir unser Leben danach ausrichten, jeden Tag ein bisschen mehr. Gib uns dazu die Kraft, die Freude und ganz besonders den Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen.